Bibelheise.
Denn Religion bringt im rituellen und gesetzlichen Sinn als reine Tradition kein Leben aus Gott.
Die Bibelreise wird immer schmackhafter und wenn jemand wie ich Hunger nach dem Wort Gottes hat, der liegt hier richtig. Wir lernen immer mehr nun aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer. Ich bin schon voller Erwartung für eine weitere Herausforderung. Lasst uns sie gemeinsam übernehmen.
Hier ist die Bibelreise heute im zweiten Kapitel des Römerbriefes. Unser Thema lautet: Tu, was ich sage, aber nicht, was ich tue. Wir haben bereits gesehen, dass sich Römer mit der Gerechtigkeit Gottes befasst. Dieser so berühmte, vom Apostel Paulus geschriebene Brief beginnt im ersten Kapitel mit der Beschreibung des moralischen Niedergangs, der Sündhaftigkeit der Heiden, die Gott nicht kannten. Im zweiten Kapitel zeigt Paulus nun, dass dieser sündige Zustand nicht nur die heidnische Welt betrifft, nur jene Völker, die ein ungeordnetes Leben führten, weil sie das Gesetz Gottes aus dem Alten Testament nicht kannten. Der sündige Zustand war ebenso wirklich und verworren auch unter den Juden, selbst unter den Frommen. Und so bringt der Apostel dieses Wort Gottes darüber ab Römer 2,1. So bist also du, der du die anderen richtest, unentschuldbar, denn du verurteilst dich selbst mit dem, was du richtest, da du, der du richtest, das Gleiche tust. Wir wissen, dass das Gericht Gottes gegen jene, die solche Dinge tun, der Wahrheit entspricht. Wenn nun du, ein einfacher Mensch, sie richtest, aber die gleichen Dinge tust, meinst du dann, dass dich das Gericht Gottes nicht erreichen wird? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Toleranz und Geduld und erkennst nicht, dass dich die Güte Gottes zur Buße leitet? Paulus weist hier darauf hin, dass das Verhalten der Frommen seiner Zeit nicht mit ihren Aussagen übereinstimmte, ganz ähnlich mit dem, was auch wir in unserer Zeit allzu oft beobachten. Tu, was ich dir sage, aber tu nicht, was ich tue. Gott erträgt gewiss nicht diesen Widerspruch. Darum warnt Vers 8, deshalb kommt Zorn und Empörung über die Eigensinnigen, welche die Gerechtigkeit verachten und ungerecht handeln. Not und Bedrängnis kommt über jeden Menschen, der böse handelt. Zuerst über den Juden, dann aber auch über den Griechen. Herrlichkeit, Ehre und Frieden aber über einen jeden, der dem Guten nachstrebt. Zuerst dem Juden, aber auch dem Griechen. Denn Gott bevorzugt niemanden. Dann fährt der Bibeltext weiter fort und in Vers 17 heißt es, du aber, der du dich Jude nennst und dich auf das Gesetz verlässt und auf Gott stolz bist, wenn du den Willen Gottes kennst und das Bessere gut heißt, weil du im Gesetz unterrichtet bist, der du dich für einen Führer der Blinden und einen Lehrer der Unwissenden und der Kinder hältst, weil du im Gesetz den Ausdruck der Erkenntnis und der Wahrheit findest, warum lehrst du dich nicht selber? Du predigst gegen Diebstahl und stiehlst? Der du den Ehebruch verdammst, brichst die Ehe? Der du die Götzen verabscheust, beraubst ihre Tempel? Der du stolz auf das Gesetz bist, verachtest Gott, indem du das Gesetz übertrittst? Wie geschrieben steht, um euretwegen wird der Name Gottes unter den Heiden gelästert. Meine Lieben, in Römer 2 beschreibt Paulus, wie viele Frommen stolz auf ihre Tradition waren und sich auf das Gesetz beriefen. Und das gibt es nicht nur unter den Juden. Entlang der Geschichte haben viele Fromme verschiedener Bekenntnisse, auch im Christentum, sowohl Katholiken wie Protestanten und Evangelische, ein Leben geführt, das ihren Aussagen widersprach. Solche Leute glauben oft an ihre eigene Gerechtigkeit und bilden sich ein, wegen ihrem Verhalten und ihrer Tradition besser als andere zu sein. In Wahrheit aber würdigt ihr Verhalten nicht den Namen Gottes. So beschreibt dann Paulus, wie zwar viele dieser Frommen sich auf das Gesetz berufen, andere unterweisen und zum Beispiel gegen den Diebstahl reden, aber in ihrem persönlichen Leben im Gegensatz dazu handeln. Anders als viele meinen, redet die Bibel nicht positiv über Religion. Im Gegenteil, die Frommen oder Religiösen in der Bibel leben in den meisten Fällen fern von Gott. Denn rein rituelle, gesetzliche oder traditionelle Religion beschert kein Leben aus Gott. Meistens fällt auf, dass die Frommen immer wieder am wenigsten bereit sind, Hilfe von Gott anhand der Botschaft Jesu oder auch der Apostel zu empfangen, weil sie ihre eigene Hilflosigkeit nicht erkennen. Sie empfangen nicht die Gnade und Vergebung Gottes, weil sie sich für vollkommen und selbstgerecht halten. So wendet sich dann Gott, der Gerechte, Heilige und Vollkommene, in seinem Zorn und Gericht über die Sünde an den Heiden, der ohnehin fern und von ihm ist, da der fromme Juden kein Leben führt, das ihm gefallen kann. So wird dann auch am Ende des Kapitels ab Vers 25 der Text immer drastischer und kommt auf allerhand Einzelheiten der jüdischen Frömmigkeit jener Zeit zu sprechen, auf welche sie besonders stolz waren und deren wegen sie sich für bessere Menschen hielten. So sagt nun Paulus: Die Beschneidung gilt dann etwas, wenn man das Gesetz hält. Sicher weiß ein jeder, dass die Beschneidung ein Ritual war, das an den Knaben am 8. Lebenstag an seinem Geschlechtsglied als Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem Volk vollzogen wurde. Es war das Kennzeichen des Bundes Gottes mit Israel und viele Fromme hielten sich für überlegen, weil sie beschnitten waren. Deshalb sagt Paulus, die Beschneidung, also das Bundeszeichen Gottes, hat keine Wirkung aus sich selbst, sondern ihr Wert hängt davon ab, ob man das Gesetz hält. Im zweiten Buch Mose können wir in den Kapiteln 19 bis 24 nachlesen, dass Gott mit Israel einen Bund schloss. Zu diesem Bund gehörte das Gesetz als Grundlage für die Beziehung zu Gott. Es war also unnütz, beschnitten zu sein, wenn man das Gesetz nicht hielt. Und so fährt Römer 2 fort und sagt in Vers 25, wenn du nun das Gesetz nicht hältst, so bist du trotz der Beschneidung unbeschnitten. Ebenso gibt es in unseren Kirchengemeinden fromme Leute, die sich für besser als andere halten, weil sie angeblich Gott näher stehen, wobei aber in Wirklichkeit ihr Leben sich überhaupt nicht von dem gottloser Leute unterscheidet. So war es auch zur Zeit des Paulus. Viele Fromme pflegten den gleichen Lebensstil wie die heidnischen Griechen und Römer, die überhaupt keine Kenntnis von Gott hatten. So heißt es dann weiter in Vers 26. Wenn jene, die nicht beschnitten wurden, die Anordnungen des Gesetzes befolgen, werden sie dann nicht auch als beschnitten gelten? Wer nicht körperlich beschnitten ist, aber das Gesetz hält, wird dich verurteilen, der du zwar das schriftliche Gesetz und die Beschneidung hast, aber das Gesetz übertrittst. Paulus fordert jede Frommen heraus, indem er sagt, hört mal, es gibt heute Heiden unter uns. Das ist wichtig festzustellen, denn die Gemeinde in Rom, eben die der Römer, war tatsächlich eine gemischte Gemeinde. Sie bestand aus Heiden und Juden, die Jesus Christus als den Herrn anerkannt hatten. Dabei waren einige jener Juden in anderen Zusammenhängen dafür bekannt, dem Judentum weiter besondere Beachtung zu schenken. Irgendwie empfanden sie sich den Heiden gegenüber geistlich überlegen. Darum weist Paulus sie zurecht, denn sie hatten die Beschneidung, sie kannten das Gesetz, aber in der Praxis führten sie ein Leben, das mit ihrer Predigt nicht übereinstimmte. Andererseits aber hatten die Heiden, jene Leute, von denen man eigentlich gar nichts erwarten konnte, eine echte Begegnung mit Gott erfahren und sich zu Christus bekehrt und führten nun ein Leben, das dem Gesetz viel mehr gehorchte als die Juden. Das wäre heute etwa so, dass zum Beispiel Katholiken, Protestanten oder Evangelische feststellen müssen, dass ein Anhänger irgendeiner primitiven Stammesreligion aus anderen Erdteilen einen besseren Stand gegenüber Christus hätte als sie selbst. Sie, die frommen Katholiken, Protestanten oder Evangelischen. Wer wäre wohl bereit, sich von einem Anhänger irgendeiner Stammesreligion von den polynesischen Inseln, vielleicht einem Menschenfresser, etwas sagen zu lassen? Gott sagt aber, dass dieser Mensch vor ihm Gott besser dasteht als du. Der Fromme, dem so etwas zugemutet würde, wäre vollkommen empört. Moment mal, erklär das mal bitte. Darauf behauptete Paulus in den Versen 28 und 29, ein Jude ist nicht jemand, der es nur äußerlich ist. Und eine rein äußerliche körperliche Beschneidung hat keinen Wert in sich selber. Keineswegs. Ein Jude ist ein solcher, der es innerlich ist. Und die echte Beschneidung geschieht am Herzen durch den Geist und nicht durch das schriftliche Gesetz. Solche empfangen Lob nicht von den Menschen, sondern von Gott. Mit anderen Worten sagt Paulus Folgendes. Ihr kümmert euch um euren Stammbaum. Ihr bildet euch etwas auf eure religiöse Tradition ein. Gott aber kümmert sich nicht darum. Natürlich kann nun jemand einwenden, aber wieso kritisiert denn Paulus so die Juden, ob er wohl etwas gegen sie hatte? Diese Frage ist natürlich sinnlos. Schließlich war ja Paulus selber Jude. Er verging sich durchaus nicht an seinem eigenen Volk. Die Frage ist nicht, ob jemand jüdischer Abstammung sei oder nicht. Es geht darum, dass sich der Mensch Gott gegenüber etwas einbildete, dass er sich als den anderen überlegen betrachtete. Man kann zum Beispiel meinen, man sei besser als andere, weil man Brasilianer, Amerikaner, Japaner, Europäer oder Afrikaner ist. Für die Bibel ist das alles völlig unbedeutend. Jude ist nicht der, der es einfach äußerlich ist, aber keine echte Beziehung zu Gott hat. Die äußere Beschneidung allein tut es wahrhaftig nicht. Ein echter Jude ist der, welcher es innerlich ist, das heißt, der im Bund mit Gott lebt, der am Herzen beschnitten ist, ob er nun Jude oder Heide ist. So haben die Propheten bereits verkündet, dass es Gott um eine Beschneidung des Herzens geht. Diese Beschneidung wird vom Heiligen Geist vollzogen und die ist es, um die es geht. So schließt Paulus das zweite Kapitel, in dem er sagt, Gott setzt seinen Maßstab an der Welt an, den Maßstab seiner Gerechtigkeit, und er sagt, dass sein Zorn sich zunächst gegen die gottlosen Heiden mit ihrem zügellosen Leben richtet, wie wir es bereits im Kapitel 1 gesehen haben. Danach richtet er sich gegen die selbstgerechten Frommen, die hier im Zusammenhang mit den jüdischen Frommen zur Zeit des Paulus vorgestellt werden. So stehen also sowohl Heiden wie Fromme unter dem Zorn Gottes, denn sie verfügen über keine eigene Gerechtigkeit, mit der sie vor dem Herrn erscheinen können.
Schön, wir kommen nun zum zweiten Teil unseres Programms. Es gibt eine Menge über das zweite Kapitel des Römerbriefs zu fragen. Aber was mir am meisten auffällt, ist Vers 14. Soll das heißen, dass ein Heide den 10 Geboten entsprechend leben kann, ohne sie jemals gelesen zu haben? Verstehe ich das richtig?
Das ist allerdings eine der schwierigsten Fragen aus dem Römerbrief. Wirklich befremdend, nicht wahr? Wieso kann ein Heide, der nicht einmal Jude war und Götzendienst treibt, wieso kann man da sagen, dass so einer von Natur aus das Gesetz befolgte? Wieso wurden sie sich selbst zum Gesetz und wieso waren die Forderungen des Gesetzes ihnen ins Herz geschrieben? Was hat das zu bedeuten? Folgendes. Paulus sagt hier nicht, dass der Heide in seinem Naturzustand ein reiner Mensch sei und dass allein seine Absichten oder Gefühle ausreichen. Schließlich heißt es ja auch schon in Vers 12, dass ein jeder, der ohne das Gesetz sündigt, auch ohne das Gesetz verloren geht. Paulus redet hier nicht einer Auffassung das Wort, dass ein Heide auch ohne Gott aufgrund seiner Unschuld gerettet werden kann.
Man hört doch aber immer wieder, nicht wahr? Ach, das ist doch so ein lieber Mensch.
Ja, wenn aber der Heide aufgrund seiner Unschuld gerettet werden könnte, wäre es doch völlig widersinnig, ihm das Evangelium zu predigen. Darum lasst uns noch einmal überlegen, wer denn diese Heiden sind. Heiden sind nicht jüdische Mitglieder der Gemeinde, welche Christus angenommen haben. Paulus will damit die Gesetzlichkeit und Überheblichkeit der frommen Juden fest anpacken. Was er sagt, ist Folgendes. Wir haben hier heute die Heiden, Leute, die nicht wie ihr das Gesetz kennen, die aber das umsetzen, was das Gesetz gebietet, weil ihnen das Gesetz ins Herz geschrieben wurde, als sie Christus aufgenommen haben. Die Botschaft an die Frommen ist also folgende. Schämt ihr euch nicht, euch etwas auf eure Tradition einzubilden, mit der euer Leben nicht übereinstimmt, während ein Heide dem Willen Gottes von innen heraus gehorcht und ihn umsetzt, weil er den neuen Bund im Herzen hat, die vom Geist in ihm vollzogene Beschneidung? Das ist der Sinn des Textes. Er bezieht sich nicht auf einen Heiden, der sich von Natur aus gut benimmt. Das wäre sinnlos, gerade auch in Römer 1 und 2.
Dabei ist doch erstaunlich, dass gerade Paulus als Jude so etwas sagt. Da frage ich nun, wer ist dann Jude? Gibt es heute Juden? Ist Jude derjenige, der sich besonders kleidet, eine Synagoge besucht und sich die Tora unter den Arm klemmt? Gibt es den biblischen Juden überhaupt noch?
Nun, wir müssen hier die Bibel oder das Neue Testament in einem bestimmten Zusammenhang betrachten. Natürlich gibt es den Juden. Schließlich redet ja Paulus von ihnen. Die Bibel selbst bezeichnet Jesus als Juden und behauptet, dass das Heil von den Juden herkommt. Sicher gibt es den Juden. Übrigens verheißt ja die Bibel auch Pläne Gottes für Israel, dass also das jüdische Volk als Tatsache gesehen wird. Hier im Römerbrief geht es um den Zusammenhang. Paulus sagt Folgendes. Hör mal, wer ist nun wirklich Jude im religiösen Sinn? Nicht im Sinne der Zugehörigkeit zu einem Volk, als ob er diese einbüßen könnte. Worum es geht, ist, wer im Bund mit Gott steht. Der Umstand, äußerlich beschnitten zu sein, gilt nichts vor Gott. Darum behauptet der Apostel in Vers 29, dass ein wahrer Jude dies innerlich ist. Die Beschneidung findet am Herzen durch den Heiligen Geist statt. Das soll nicht heißen, dass Gott Israel und dem Bundesvolk des Alten Testamentes nun endgültig den Rücken kehrt. Gott hat auch im Neuen Testament ganz klar umrissene Pläne für Israel. Beanstandet wird hier also nicht die Volkszugehörigkeit, sondern ein Religionssystem, das den Menschen selbst verherrlicht, indem es seine Selbstgerechtigkeit vertritt. Und so wie dies mit den Juden geschah, geschieht es bei vielen Leuten in verschiedenen religiösen Überlieferungen, auch im Christentum.
Das heißt also, Religion bringt niemanden das Heil?
Genau, ganz besonders nicht auf diese Art und Weise.
Danke für die Antworten. Sie haben mir weitergeholfen. Und Sie, liebe Hörer, bleiben Sie am Apparat, denn es geht noch etwas weiter.
Heute haben wir uns mit Römer 2 befasst, wobei es um das Thema ging, tu, was ich sage, aber nicht, was ich tue. Die große Wahrheit, um die es hier geht und die auch uns sehr hilfreich ist, besagt, dass es vor allem um Übereinstimmung geht. Wir haben im Leben unterschiedliche Standpunkte, aber sicher ist eine der geachtetsten Tugenden die, dass man wirklich ernst nimmt, was man glaubt. Wir alle achten die Redlichkeit eines Menschen, der sich an seine Grundsätze hält. Der Mensch kann sogar dabei irren und von falschen Voraussetzungen ausgehen. Aber die Bereitschaft und der Mut, entsprechend seiner Überzeugungen zu leben, ist bewundernswert. Wenn nun jemand selbst bei falschen Voraussetzungen redlich und bewundernswert leben kann, wie sollten sich dann wohl Menschen verhalten, die sich nach Gott richten und dem Evangelium Christi folgen? Tatsache ist, dass Redlichkeit eine der wichtigsten Tugenden des Menschen ist. Deshalb stellt der Text hier klar, dass der Mangel der Frommen darin besteht, dass sie eine Sache sagen, aber vollkommen anders handeln. Und wenn wir aufrichtig sind, werden wir zugeben müssen, dass wir nie imstande sind, vollkommen redlich zu sein. Dazu brauchen wir die Hilfe Gottes. Lasst uns deshalb besonders darauf achten. Gott segne Ihr Leben, liebe Hörer.
Schade, damit ist Schluss für heute. Die Bibelreise meldet sich aber wieder an dieser Stelle um die gleiche Uhrzeit. Bitte nicht verpassen.